und herzlich willkommen zu Eis, Eis, Baby, dem Eisbär-Podcast der Badischen Neuesten Nachrichten mit freundlicher Unterstützung der Volksbank Ruhr. Mein Name ist Tina Meyer, ich bin Redakteurin bei den Badischen Neuesten Nachrichten. Der Karlsruher Zoodirektor Matthias Reinschmidt und ich trotzen heute den hohen Temperaturen. Es hat nämlich in Karlsruhe schon über 30 Grad heute, wie wahrscheinlich in vielen anderen Teilen Deutschlands auch. Aber wir wollten heute unbedingt draußen unseren Podcast aufnehmen mit Blick auf die Eisbärenanlage, um uns das mal anzugucken, was die beiden da so tun, die Nuka und der Mika. Die beiden sind nämlich vergangene Woche vom kleineren Teil der Anlage in den größeren Teil umgezogen. Herr Reinschmidt, ich grüße Sie wie immer.
Ich freue mich auch, dass Sie wieder da sind, Frau Meyer. Und wir hören ja schon die Geräuschkulisse hier. Da haben wir den Wasserfall, der im Hintergrund uns natürlich auch ein Geräusch macht. Aber auch die ganzen Kinder, die Schulkinder. Und es ist ja so, vor den großen Ferien, da kommen ganz viele Schulkinder zu uns und Kindergartenkinder. Und die sind natürlich ganz besonders auch an Mika interessiert.
Man sieht es hier, der Mika war gerade, haben wir gesehen, noch im Wasser mit seiner Mutter. Und jetzt läuft sie weg, da hinten auf diesen hinteren Teil, auf der Wiese, würde ich sagen. Ja. Sie nennen es, glaube ich, immer den Tundra-Teil.
Wir nennen das Tundra-Teil, genau. Das soll so ein bisschen diese Tundra-Steppe auch simulieren. Und das ist natürlich wieder ein ganz neues Lebenserfahrungsfeld für Mika. Nuka kennt es natürlich, aber Mika, das war auch ganz spannend, als er zum ersten Mal auf diese Wiese gelaufen ist und dann zum ersten Mal das Kribbeln des Grases sozusagen gespürt hat. Ja. Das kann jeder nachvollziehen, wenn er barfuß mal durchs Gras läuft. Und so muss es wohl dem Mika auch gegangen sein.
Wie hat er sich denn so gemacht jetzt so die erste Woche? Sie haben es ja dann auch verfolgt.
Ja, die erste Stunde war ich komplett hier. Und dann habe ich immer wieder geschaut. Und es ist einfach toll, wie er jede Ecke dieses großen Geheges auch in Beschlag nimmt, will ich gerade mal sagen. Und die Nuka kennt es natürlich, aber hat es auch wieder genossen, wieder mehr Platz zu haben.
Ja.
Und wir haben extra das kleine Gehege unten aufgelassen. Von dort sind sie dann beide hier rausgegangen und Mika ist gleich losgegangen und hat das wirklich alles in Beschlag genommen. Ein bisschen problematisch war diesen Wassergraben da zu überwinden.
Ja,
also
ja.
Man muss, um in den Tundra-Teil zu kommen, wirklich durchs Wasser gehen.
Ja.
Entweder springt man ins Becken, das ist tief, da kann er rein, oder man läuft über diesen kleinen Pfad, der aber auch überschwemmt ist sozusagen als Wasserfall. Ja. Und die Nuka ist dann wirklich fünfmal hin und her gelaufen, hat ihm das gezeigt. Er ist immer wieder abgedreht.
Oh, hat er sich nicht getraut.
Er hat sich nicht getraut und irgendwann hat er es dann doch mal gemacht. Und jetzt
gerade wieder. Ne?
Ja, jetzt macht er das sehr routiniert.
Ja.
Aber er kriegt halt nasse Füße.
Ja.
Und das war am Anfang nicht das, was er wollte.
Was mir auch aufgefallen ist, er läuft eher schon die ganze Zeit hinterher, oder? Geht er auch mal so allein auf Erkundungstour oder traut er sich das nun nicht?
Das ist jetzt gerade der Fall, aber er hat auch eigene Touren schon gemacht,
das
wenn
macht
sie
er
dann
schon
im Wasser ist. Und gerade am Anfang, am ersten Tag war das auch super spannend. Da ist sie dann auch ins große Tiefbecken reingesprungen und hat ihn gerufen, aber er traute sich nicht in das Tiefe. Und das hat ein bisschen gedauert, bis er dann nach ein paar Stunden dann doch dort war. Jetzt sehen wir ja gerade, läuft sie und Nuka und Mika dann auch ins kleine Gehege wieder. Also die nutzen alle Räume, die wir ihnen geben. Aber vermehrt jetzt im Moment in diesem großen, interessanten Teil.
Und er geht auch, also er hat sich dann schon auch ins tiefe Becken mit reingetraut.
Er hat sich dann mit reingetraut und ist dann, jetzt inzwischen springt er im Köpfer rein. Also wirklich so ein junger Kerl. Ich vergleiche das, ich war mal Bademeister im Schwimmbad.
Nein.
Ja, das habe ich während meinem Studium als Ferienjob gemacht.
Ja.
Und saß da immer am Sprungbecken. Und da waren gerade die jungen Männer, die Jugendlichen. Genauso vergleiche ich den da auch. Also so ist er da. Die zeigen auch immer, was sie können, hopsen rein.
Ja.
Die unterschiedlichsten Sprünge. Und genauso ist das jetzt gerade mit Mika auch. So ein junger Draufgänger. Gell?
Meinen Sie, das wäre auch so, wenn Mika ein Weibchen wäre?
Ja, ich glaube, das wäre
es. Das wäre schon so.
Da wäre es, glaube ich, da gibt es keinen Geschlechterunterschied. Das ist einfach Spielverhalten und Erlebnis haben und Lebensfreude pur, würde ich sagen.
Ja. Das Wasser ist hier jetzt auch einiges tiefer als in diesem kleineren Teil der Anlage, oder?
Ja, da haben wir ein Tiefbecken. Also das sind ja verschiedenste Becken, die hier zusammengeschlossen sind, aber immer durch Wasserfälle dann auch natürlich die Ebene des Bergs ausgleichend. Und das letzte Becken da unten, das ist ein Tiefbecken, das hat ein paar Meter Tiefe und wir haben auch zwei Bullaugen unten und ja. Je nachdem, wie klar das Wasser ist, kann man da wirklich auch die Eisbären richtig schwimmen und tauchen sehen. Und ich muss sagen, auch Mika ist am ersten Tag, dann, nachdem er sich getraut hatte und gemerkt hatte, es ist ja richtig tief, schon die 5 Meter tief getaucht und das ist eigentlich gar nicht so einfach. Und wer schon mal wirklich tief getaucht hat, ohne Sauerstoff und ohne Luft, dann der merkt dann schon, 5 Meter ist schon tief. Und das machen die da. Und der kleine Mika hat es gemacht. Also das ist richtig toll.
Und wie lange kann er tauchen? Also wie lange können Eisbären überhaupt unter Wasser bleiben?
Ja, das sind so 1 bis 2 Minuten. Also länger bleiben die auch nicht. Dann gehen die wieder hoch und atmen. Aber sie sind ja eigentlich keine Jäger, die im Wasser ihre Beute holen, sondern die schwimmen auch nicht den Fischen hinterher. Die Fische sind alle viel zu schnell. Sondern die holen ihre Beute dann als Lauerboy, als Lauerjäger irgendwann am Luftloch. Ja. Holen sie so eine Robbe, wenn sie dann rauskommen, dann muss man zuschlagen.
Ja.
Aber im Wasser jagen die eigentlich sehr selten. Vielleicht mal ein Fisch, der sich verschwommen hat oder so ins flache Wasser kommt oder sowas. Da sagen die auch nicht nein. Die merken ja, wenn Tiere sich irgendwo bewegen und das ist ja alles im Beutespektrum. Aber die Regel ist es nicht. Aber es ist schon toll, das wirklich zu sehen, wie die in die Tiefe tauchen und wie auch das Fell dann so richtig schwebt im Wasser.
Ja,
so ist ja relativ grobes Fell.
Ja.
Aber wenn sie dann im Wasser sind, dann ist es so wirklich so feenartig. Also das muss man schon so sagen. Das schwebt alles da so.
Ja.
Und das sieht toll aus. Also da kann man dann auch ganz lange zugucken.
Man kann die ja auch, man ist denen jetzt ja auch viel näher. Dadurch, dass die in diesem neuen Teil oder in diesem anderen Teil der Anlage sind, merken die das auch, dass sie jetzt so näher an den Besuchern dran sind?
Ja, wir hatten ja die kleine Anlage abgesperrt mit Gitter. Dann haben wir noch einen Meter Distanz gehabt, weil die Anlage ja nicht so groß ist, dass sie dann auch die Rückzugsmöglichkeiten hatten.
Ja.
Und wir wollten auch nicht, dass gerade am Anfang Mika und Nuka dann irritiert werden durch vielleicht Leute, die an die Scheibe klopfen oder sowas. Und jetzt hier in der großen Anlage brauchen wir nichts absperren. Da kommen die dann beide ganz neugierig auch durchaus an die Scheibe ran und interagieren auch mal ein bisschen mit den Besuchern. Aber die können jederzeit wieder weg, also je nach ihrem Bedürfnis. Es ist immer wichtig, den Tieren ihre Bedürfnisse zu erfüllen und die Wahlmöglichkeit zu lassen. Wenn sie das wollen, können sie. Wenn sie es nicht wollen, müssen sie sich aber nicht irgendwo gedrängt fühlen. Und das ist das Wichtige, denke ich.
Ist es für Mika dann auch so eine Art Spiel, dann mit den Besuchern mitunter auch zu interagieren?
Ich denke auch. Ich habe das jetzt nur ein paar seltene Male gesehen. Also er rennt jetzt nicht auf die Besucher los oder interagiert groß mit. Das ist eher, glaube ich, ein Zufallsspiel, wenn ich das so interpretiere, wie ich das bisher gesehen habe.
Und die haben ja jetzt auch durch diesen Tundra-Teil, um darauf nochmal zurückzukommen, ganz neue Möglichkeiten, dass sie zum Beispiel auch graben oder buddeln können. Machen die das? Ist das was ein Eisbär für gewöhnlich tut? Also in der Natur wahrscheinlich im Schnee dann?
Ja, im Schnee oder dann eben auch auf dem Boden. Also wir haben da auch Sandkuhlen drin und Häckselkuhlen. Können die? Ich habe es jetzt noch nicht beobachtet dabei, aber irgendwann, also die Alten haben das schon gemacht, die machen das auch gerne, sich in den Dreck legen und auch der Kapp hat das immer gerne gemacht.
Ja.
Manchmal sah er aus wie ein Braunbär, nicht wie ein Eisbär. aber ich denke auch, der Kleine hat die, im Gras habe ich ihn schon wälzen sehen, aber das kann schon sein, dass er das auch dann bald entdeckt und dann auch da oben eben sich als Dreckbär erweist.
Als Dreckbär. Der ist auch, der Mika ist auch schon deutlich gewachsen, ne? So die letzten Wochen, wenn man ihn dann so beobachtet. Was schätzen Sie, wie viel hat der jetzt so? Wie viel
Kilo? Das kann ich so schlecht schätzen. Ja. Also am Anfang hatten wir diese 11,6 Kilo und jetzt hat er sicherlich so 80 bis 100 Kilo, schätze ich mal.
So viel doch,
Aber das ist reine Schätzung, das kann keiner mehr überprüfen. Wir holen den auch nicht, um den jetzt zu wiegen, das macht auch gar keinen Sinn. Wir sehen, der Bär ist gesund, bewegt sich perfekt, da brauchen wir ihn nicht untersuchen.
Ja. Aber er ist ja immer noch niedlich, wenn man das so sagt.
Er ist immer noch niedlich, also die Leute lieben den einfach. Er bleibt auch das ganze Jahr noch deutlich kleiner wie die Mutter, er legt immer weiter zu. und ist dann aber, wächst halt auch, ja, wie so ein junges Männchen auch wächst. Und irgendwann wird er größer und schwerer sein als seine Mutter. Wenn es jetzt ein Weibchen wäre, wäre es vielleicht ein bisschen langsamer, aber als Mann, als Eisbärmann, wird man ja deutlich schwerer wie jetzt der, wie die Weibchen. Gell?
Wann ist er denn ausgewachsen?
Also da braucht er mit Sicherheit, also bis er geschlechtsreif wird, ja, 6 Jahre oder sowas. Kommt halt immer individuell aufs Individuum an. Aber die Größe wird er der Mutter sicherlich nach 2 Jahren haben. 2 bis 3 Jahren spätestens. Gell? Und dann ist auch der Zeitpunkt, wenn man sagt, jetzt müssen wir gucken, dass er irgendwo anders unterkommt. Gell? Aber das liegt nicht in unserer Entscheidung, sondern in der des Suchbuchführers. Und der wird uns dann einen Platz zuweisen.
Ja.
Wo Mika hin darf.
Das heißt, Sie können da auch gar nicht mitsprechen?
Brauchen wir auch nicht, weil der Zuchtbuchführer hat ja, das Wohl der ganzen Art im Blick. Und der weiß genau, der kennt ja die Genetik aller Tiere, der hat da Computerprogramme, da ist das alles eingegeben. Und da können die dann sehen, wo passt jetzt unser Mika genetisch am besten hin. Und das wird dann auch die Entscheidung geben, dass er dann dorthin kommt.
Genetisch besonders wertvoll ist ja unser Cup. Sie haben ihn vorhin gerade schon kurz erwähnt. Der ist immer noch nicht wieder so fit, oder?
Der Cup ist wirklich genetisch besonders wertvoll und somit seine Nachzucht natürlich auch. Er hat ja zwei Junge sozusagen, ist er verantwortlich, ein Weibchen und jetzt Mika als Männchen. So hat er sich zweimal reproduziert und seine Gene weitergegeben. Zumindest jeweils zur Hälfte, 50%.
Ja, ja.
Also ein Großteil, wenn man das jetzt so aus der Genetik zusammensetzt, 75% seiner Gene hat er weitergegeben. Ja. Also wenn man das jetzt so rechnet. Und er selber ist im Backstage-Bereich untergebracht. Ja. Er ist noch nicht hundertprozentig fit. Er ist ruhig und ist aber auch nicht schlecht. Also er ist so, ja. Wie will ich das sagen? Es geht ihm einigermaßen.
Ja, okay.
Also so befriedigen würde ich das jetzt einstufen. Er ist noch nicht hundertprozentig, aber er war schon deutlich schlechter. Also es geht ihm deutlich besser, wie das schon war. Und ist vielleicht auch die Hitze macht ihn vielleicht zu schaffen, obwohl wir deswegen ihn auch drinnen haben. Aber er merkt natürlich auch die Umgebung. Und drin hat es immer unter 20 Grad, also da ist es deutlich besser. Und wir machen ihm auch ein Eisbett und da liegt er auch gerne drauf, nicht immer.
Ja.
Kommt auch immer drauf an, wie es ihm gerade geht und wie er es gerade will. Aber er hat auch da die Wahlmöglichkeiten und er frisst auch und so ist es halt jetzt gerade.
Ja.
Also ist halt ein älterer Herr und wir wissen das alle aus Menschensicht. Manchmal geht es ihm gut und manchmal denkt man, heute ist kein guter Tag.
Das stimmt.
Und so geht's dem Cup im Moment gerade auch.
Aber er wird nach wie vor engmaschig überwacht, auch von den Tierärzten, die natürlich gucken und den Pflegern.
Natürlich, wir waren gerade heute Morgen auf unserer Zoologenrunde, die machen wir immer montags morgens bei ihm, haben ihn angeguckt. Die Tierärzte sind ständig da, gucken jeden Tag nach ihm. Und natürlich die Pfleger mehrmals am Tag und machen alles, dass er wieder genießt.
Aber wann er jetzt wieder nach draußen kommt, das können Sie vermutlich nicht absehen.
Nein, also wir warten mit Sicherheit jetzt die ganz heißen Tage noch ab.
Ja.
Und dann werden wir ihm den Zugang auch zur kleinen Anlage ermöglichen, da er sowieso nicht so mobil ist gerade, weil er einfach nicht rumspringt.
Ja.
Wird er die kleine Anlage bekommen und dann hat Mika und Nuka die große Anlage für sich und schauen wir einfach, wie es dann wieder besser geht. Ende der Woche soll ja die Temperaturen deutlich wieder nach unten gehen.
Ja, Gott sei Dank.
Ja.
Sie hatten am Wochenende ein besonderes Event hier im Zoo. Sie hatten den Nachtzoo. Das heißt, dass die Besucher auch am Abend hier in der Anlage unterwegs sein konnten. Und Sie standen auch gemeinsam mit Ihrem Pressesprecher, dem Herrn Deibler, den Besuchern Rede und Antwort. Gab es denn auch Fragen zu den Eisbären?
Ja, klar. Also das haben wir jetzt schon das zweite Mal gemacht, dass wir Fragen an den Zoodirektor zugelassen haben oder angeboten haben vor der Elefantenanlage. Ich muss sagen, habe sie nicht gezählt, aber 200 bis 300 Leute waren da.
Ja.
Es war eine richtig tolle Sache. Ich habe eine Dreiviertelstunde Fragen beantwortet und die kamen von den kleinen Kindern bis zu den Opas und Omas ja. in dieser Welt. Also wirklich toll. Und da waren auch Eisbärenfragen dabei. Wie geht's dem Kap natürlich?
Ja.
Wie lange bleibt der Mika da noch und so weiter. Also so rund um das, was wir ja jetzt schon seit Monaten behandeln
ja.
in unserem Podcast,
ja.
Wurde da auch wieder gefragt. Also das Interesse ist genau, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg mit unserem Podcast, denn wir beantworten ja genau solche Fragen, ja. wie es da auch gibt.
Ja. Was war noch gefragt? Also jetzt fernab von den Eisbären, was wurde noch gefragt?
Wie es weitergeht mit der Cutter-Anlage, solche Dinge beispielsweise.
Okay.
Und ich habe da natürlich auch Werbung gemacht für unsere Zoofreunde, die uns ja großartig unterstützen. Die ganze Cutter-Anlage könnten wir nicht bauen. Die wird 1,5 Millionen kosten, wenn sie nicht von den Zoofreunden, unser Förderverein, dann finanziert werden würde. Und ich habe dann natürlich auch aufgerufen, werden Sie Mitglied bei den Zoofreunden. Da haben Sie sogar eine Jahreskarte inklusive. Und dieses Geld, was dann da eingeht, das geht alles in diese Projekte.
Ja.
Und in den letzten 10 Jahren haben wir wirklich die Zahl der Zoofreunde verzehnfacht. Wir haben, als ich vor 10 Jahren hier angefangen habe, da hatten wir 200 Mitglieder und jetzt haben wir gerade das 2000ste sozusagen begrüßt.
Ja.
Also verzehnfacht. Wenn es so weitergeht, dann ist das ein guter Weg, auch an finanzielle Mittel, an Unterstützung zu
ja.
kommen, die wir so nicht kriegen. Die Kommunen sind ja alle im Moment nicht mehr groß in der Lage, noch groß zu neu zu investieren. Aber wir wollen unseren Zoo weiterentwickeln. Und da
ja.
brauchen wir einfach die Unterstützung der Bevölkerung und der Zoofreundinnen und Zoofreunde. Und das kann man auf vielfältige Art und Weise tun. Nicht nur durch Zoofreunde-Mitgliedschaft, durch Erbschaften beispielsweise. Wenn
ja.
man mal nicht weiß, wenn man alleinstehend ist und nicht weiß, wem man was vererben soll. Im Zoo, das ist immer eine gute Idee. Und es gibt auch viele, die das schon angekündigt haben. Wir haben immer wieder auch schon Erbschaften realisiert bekommen. Und wenn man seine Erbschaft dem Zoo hinterlässt, macht man für Tiere und für Menschen was. Wir haben 1,1 Millionen Besucher.
Ja.
Und wenn wir unsere Anlagen verbessern, freuen die sich. Und so kann man ja, mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Sie haben es gesagt, seit 10 Jahren sind Sie Zoodirektor. Sie haben morgen Jahrestag, ne?
Ich habe morgen ja. den 10. Ja, also bin ich 10 Jahre Zoodirektor. Am 1. Juli 2015 habe ich hier angefangen und es war sensationell. Ich habe es gerade noch mal nachgedacht.
Ja.
An dem Abend vorher war der Gemeinderat, der ja dann die letztendliche Entscheidung darüber, man geht ja durch verschiedene Auswahlgremien und irgendwann heißt es, okay, jetzt muss der Gemeinderat noch zustimmen. Der Ausschuss hatte das schon und dann
ja.
der Gemeinderat und nach diesem Gemeinderatsbeschluss kann ich anfangen, wenn der positiv ausfällt. Und ich saß da im Rathaus und um 9.45 Uhr war es, glaube ich, also 21.45 Uhr, das ja. der letzte Punkt im ganzen Programm der Gemeinderatssitzung war dann eben diese Abstimmung. Und plötzlich hat man mich reingeholt und hat gesagt, herzlichen Glückwunsch, hat geklappt. Und dann wurde ich begrüßt und dann wurde mir gratuliert und bin dann mit meinem damaligen Dezernenten, den Herrn Obert, in sein Büro gegangen, habe den Vertrag unterschrieben um kurz vor 10 am 30. Juni 2015. Und am anderen Morgen um 8 habe ja. ich hier angefangen. Also das ging
Wahnsinn.
Schnell.
Und jetzt sitzen wir hier 10 Jahre später.
Ja.
Und es ist viel passiert. Haben Sie sich so vorgestellt?
Ich habe es nie bereut. Ich habe die häufigste Frage war immer, wieso geht man aus Teneriffa, aus dem Paradies,
ja.
Hier nach Karlsruhe. Und ich muss sagen, es ist ein toller Park, der Loro-Park auf Teneriffa. Ich habe das gerne fast 15 Jahre für den Park gearbeitet. Aber es war immer auf der Insel. Und wenn man auf so eine Insel geht und macht Urlaub, dann ist das ein anderes Feeling, wie wenn man immer da ist.
Mhm.
Egal, was passiert in der Familie oder man muss auf dem Kongress, muss man immer ins Flugzeug sitzen.
Ja.
Und nach 15 Jahren war das natürlich jetzt dann auch die Gelegenheit, als die Stelle hier in Karlsruhe, in meiner Heimatgegend, das ist ja mein Heimatzoo. Ich komme jetzt nicht aus Karlsruhe, aber aus Bühl,
ja.
ist knapp 50 Kilometer entfernt. Aber das ist der Zoo meiner Kindheit, der nächste. und habe hier mein Praktikum gemacht, meine Diplomarbeit gemacht. Und wenn dann die Stelle des Direktors oder der Direktorin frei wird, dann muss man sich einfach bewerben. Und das habe ich damals gemacht. Und ich weiß, ich habe es nicht bereut.
Schön.
Ich sage immer, es ist eine Win-Win-Situation für die Stadt und für mich. Also, ich freue mich natürlich. Ich kriege so viele positive Resonanzen jetzt nach 10 Jahren. Die Leute sehen, dass wir auch vieles gemacht haben in dieser Zeit, dass wir den Zoo auf Vordermann gebracht haben, aus dem Dornröschenschlaf ein bisschen erweckt haben und haben ja auch schon einiges hier deutlich verbessern können. Und die beste Sache, die wir gemacht haben, war die Gründung der Artenschutzstiftung zu Karlsruhe, weil damit können wir den Artenschutz deutlich fördern. Und meine Idee für diesen Zoo, meine Vision für diesen Zoo ist, ihn vom klassischen Zoo zum wirklich modernen Artenschutzzentrum umzugestalten, sich um bedrohte Arten zu kümmern. Kann man einen kleinen Seitenschwenk. Als ich kam, waren 40 Arten in internationalen Zuchtprogrammen organisiert. Heute sind es über 90.
Ja.
Also da sieht man auch, der Tierbestand ändert sich immer mehr in Richtung bedrohte Arten. Wir haben die ganzen Artenschutzprojekte initiiert und finanziert. Wir haben durch die Artenschutzstiftung aus der fixen Idee, wir brauchen Geld für Artenschutz, haben wir diese Stiftung gegründet und haben seither über 4 Millionen eingenommen. Ich brauche Geld, also muss ich mir das irgendwo herholen. Batzen, ja. Und das ist natürlich toll. Und diese 4 Millionen sind nicht im Zoo investiert, sondern in Projekten draußen in der Natur.
Ja.
Und für mich, ich sage es immer gerne, wenn der Zoo noch so wäre wie vor 40 Jahren zu meinem Praktikum sei, dann würde ich mich für die Schließung des Zoos einsetzen.
Ja, ja.
Als Student will man oftmals die Welt verändern, kann es aber nicht, weil man noch nicht in der Position ist. Wenn man aber in so eine Position kommt, und in der bin ich jetzt, kann ich zwar nicht die Welt verändern, aber die Zoo-Welt ein bisschen beeinflussen. Und daran muss man sich messen lassen. Und und im Moment sind wir voll in diesem Veränderungsprozess hin zum Artenschutzzentrum. Und die Tiere, die wir hier haben, das sind unsere Botschafter. Aber da muss es drüber hinausgehen. Da muss es eben in die Natur rausgehen, um den Tieren draußen zu helfen. Und die Verknüpfung, ich glaube, die kommt langsam bei der Bevölkerung auch an. Und wenn wir sehen, was wir ausgewildert haben, dieses Jahr 1.750 Moorfrösche, die kurz vor der Ausrottung in Baden-Württemberg sind. Und wir die wieder zurückgeben. Wir haben Kiebitze, Brachvögel. Goldene Scheckenfall, da haben wir ein Projekt, da sind wir noch ganz am Anfang. Wir haben Wiesende ausgewildert, wir haben Habichtskäuze und so weiter. Also ganze Menge Tierarten, nicht nur in unserem Gefilden, sondern eben auch darüber hinaus. Und ja, das macht einfach Spaß, sich für bedrohte Tiere einzusetzen.
Ja.
Ich hoffe, der Rest meiner Zeit hier darf ich das auch noch machen.
Glauben Sie denn, im Rest der Zeit, ne, in der weiteren Amtszeit, wird es noch mal einen kleinen Mika geben?
Jetzt kommen Sie wieder auf die Eisbären zurück. Es wäre natürlich mein Traum, wenn es noch mal klappen würde.
Ja.
Und wir hoffen das jetzt einfach. Jetzt sind wir erstmal noch im Hier und Jetzt mit unseren Eisbären.
Ja.
Und das wird uns jetzt noch sicherlich knapp zwei Jahre begleiten, dass wir die weitere Aufzucht, das Aufwachsen von Mika sehen können. Es ist einfach eine Wonne, auch seine Verhaltensweisen zu sehen, wie er sich wohlfühlt. Und das wird uns erstmal beschäftigen und dann sehen wir einfach weiter. Also so wie Sie mich inzwischen kennengelernt haben, werde ich alles dran setzen, dass es da auch weitergeht.
Das denken. Ich gucke jetzt auch gerade noch mal in die Anlage, aber die beiden sind noch nicht wieder rausgekommen, ne? Die sind noch drin.
Die beiden sind in das kleine Innengehege gegangen. Und von dort, da haben wir jetzt gerade keinen Einblick von unserer Sitzposition aus, weiß ich jetzt nicht, wo sie sind. Vielleicht sind sie auch nach innen und das ist eben auch der Unterschied zu früher. Früher hat man die Eisbären morgens aufs Außengehege gelassen und abends wieder reingeholt.
Ja.
Das machen wir alles nicht mehr.
Ja.
Alle unsere Tiere können rein und raus, sie können wählen. Und gerade jetzt bei solchen Temperaturen ist ja auch die häufige Frage, ist das nicht zu heiß für die Eisbären?
Ja.
Dann muss ich sagen, es wäre zu heiß, wenn sie keine Wahlmöglichkeiten haben.
Mhm.
Und wenn sie die Eisbären beobachten, gerade an solchen Tagen, dann liegen die manchmal im Wasser, manchmal liegen sie unterm Rasensprenger, manchmal im Schatten und manchmal in der prallen Sonne und strecken alle Viere von sich. Und was machen sie dann? Sie sind nicht apathisch und kurz vorm Verenden, sondern sie genießen die Sonne, wie wir das auch am Strand tun. Und was machen wir, wenn es uns zu heiß wird? Wir gehen entweder ins Wasser, kühlen uns ab oder in den Schatten. Ja. Und genauso machen es die Eisbären auch. Um die tiergerecht zu halten, brauchen sie die Wahlmöglichkeit. Und die geben wir den Tieren. Und dann ist auch einer Eisbärhaltung unter unseren klimatischen Bedingungen eigentlich nichts entgegenzuhalten. Und wenn man in die Hudson Bay guckt, da gibt es auch Eisbären, da gibt es auch Sommertage mit über 30
ja,
Grad.
Ja.
Nur weil man Extreme aushält bis minus 30, 40 Grad, heißt nicht, dass man die braucht. Das gehört nicht zum Wohlfühlbereich des Eisbären, dass er jetzt 30 Grad minus braucht oder sowas. Nein, der hat einen Range, einen Bereich, wo er gut leben kann.
Ja, gut. Herr Reinschmidt, danke.
Gerne.
Für diesen Exkurs, dann gehen wir auch wieder rein, oder?
Ja, so ist es bei uns auch. Wenn es uns zu warm wird, suchen wir ein kühles Plätzchen auf. Und so machen es die Eisbären auch. Sind wahrscheinlich jetzt auch in die Innenboxen, wo sie unter 20 Grad haben.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, dass es euch heute gefallen hat, dass ihr auch ein kühles Plätzchen findet, wo immer ihr auch gerade seid. Lasst uns gerne ein Like da, aktiviert die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Weitere Informationen rund um das Thema findet ihr in der Beschreibung. Wenn ihr Fragen an Herrn Reinschmidt habt, dann könnt ihr uns die gerne schicken unter podcast@bnn.de. Herr Reinschmidt, wir sehen uns nächste Woche. Mal gucken, wie warm es dann ist.
Frau Meier, mit Sicherheit. Ich freue mich. Tschüss.
Mich auch. Tschüss.